He ist die Arabian Superstar, Hakim Wakur. Und ihr hört den WWE und Pro Wrestling Inside Podcast mit Philipp und Dani.
Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Ringkampfes, zum neuen WPW-Podcast. Wir befinden uns hier in den DQPW-Studios. Mit mir meine ich mich. Ich bin Philipp, ich bin 23 Jahre alt und schon seit DSF-Zeiten Wrestling-Fan. Und mir gegenüber sitzt der Dani.
Hi Philipp und hallo liebe Zuhörer. Ja, ich bin 22 Jahre alt und schaue ungefähr seit 2007, 2008 die WWE und die deutschen Indie-Ligen seit mehreren Jahren. Und ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, hier diesen Podcast zu machen. Ja, was soll ich da weiter dazu sagen?
Ich weiß nicht, wie der Haaland von Dortmund zum Beispiel noch ein paar Tore schießen, dass wir bei Mahoney noch weiter aufsteigen.
So ist es, irgendwann übernehmen wir die Gruppe. Grüße an Martin.
Auf jeden Fall, wir haben jetzt den Podcast übernommen. Wir wollen eigentlich die Woche zusammenfassen. Wir wollen mit Raw anfangen, wollen dann über Mittwochs halt über NXT und AEW reden und abschließen wollen wir unseren Podcast mit Friday Night SmackDown.
Ein paar wichtige News der Wrestling-Welt streuen wir natürlich auch noch mit ein.
Und für unser vorhandenes Budget von 0 Euro und 0 Cent bist du dafür natürlich genau der richtige Mann, Dani.
Philipp, weißt du eigentlich, wie sich ein Kendo-Stick so anfühlt?
Bitte nicht wieder ins Gesicht.
Das überlassen wir lieber mal dem Gromov, wenn er mal zu Gast sein sollte.
Spoiler Alert.
Also, ich würde sagen, wir fangen mit Raw an.
Das ist eine sehr gute Idee. Raw fand ja diese Woche in Lexington, Kentucky statt. Für mich war es eine relativ gute Folge. War natürlich auch ein paar negative Teile dabei, aber ich habe auch sehr viel Positives gesehen. Wie fandest du die Folge?
Naja, ich sag mal so, für eine Weekly-Ausgabe war das natürlich nicht schlecht. Da hat man in der letzten Zeit schon einiges Schlechteres gesehen und von dem her, also ich habe mir Raw live angeschaut und ich kann mich nicht beschweren.
Wesentlich Schlechteres haben natürlich alle schon bei Raw gesehen, aber besonders in dieser Folge hat sich das Schlechte meiner Meinung nach wirklich in Grenzen gehalten. Da war jetzt kein brachialer Aussetzer dabei, wo ich wirklich ausgeflippt bin vor Wut, wie ich es vor ein paar Wochen noch erreicht hatte. Hashtag Hochzeit.
Aber auch von der Hochzeit haben uns diese Woche ja noch die Nachwehen getroffen. Mehr dazu aber später.
Das ist richtig, denn die Show hat erstmal mit dem Entrance von Randy Orton begonnen. Und der erstaunlich guten Reaktionen meiner Meinung nach. Also ich habe sie jetzt nur im Nachhinein angeschaut, also nicht live. Ich weiß nicht, ob da was bearbeitet wurde, aber ich fand die Reaktionen ziemlich gut eigentlich für ihn.
Ich habe auch nochmal reingeschaut und ich muss sagen, es wurde nichts bearbeitet. Es ist alles 1:1 so, wie es live übertragen wurde. Und ja, man muss sagen, Randy Orton ist wirklich gut beim Publikum angekommen. Die Reaktionen waren extrem positiv.
Viel Zeit zu reden hat er aber nicht gehabt, um sich feiern zu lassen, weil dann ist schon AJ Styles kurz drauf reingekommen. Die hatten ein kleines Techtelmechtel gegeneinander, wer jetzt da wen quasi besiegen wird. Styles war natürlich schockiert, dass er den RKO hat nicht kommen sehen vor ein paar Wochen, als Randy Orton angeblich noch verletzt war. Und dann fing natürlich auch die Diskussion an über den schönsten RKO, bis Drew McIntyre die Hochzeit quasi gesprengt hat. Nach kurzen Diskussionen ist es dann quasi zum Triple Threat Match gekommen. Das Match hat dann auch gestartet. Das ging circa 10 bis 11 Minuten ungefähr. Schade eigentlich, dass das Match des Abends direkt am Anfang gebracht wurde. Meiner Meinung nach zumindest. Was sagst du zu dem ganzen Match?
Ja, ich muss auch sagen, für mich war das das Match des Abends. Das ist eigentlich ein Pay-Per-View-Match, das man kurz vors Main-Event stellen könnte, was die Besetzung angeht. Diese Diskussion zum Beispiel über, wer den schönsten RKO hat. Also für mich gibt es nur einen, der einen schönen RKO hat und das ist Orton, auch wenn er ihn hier und da mal verbotscht.
Diamond Dallas Page mit seinem Diamond Cutter ist meiner Meinung nach der beste RKO, obwohl es kein wirklicher RKO ist. Jetzt haben wir natürlich ganz verschwiegen, wer überhaupt der Gewinner war. Es war zu meiner persönlichen Überraschung tatsächlich Drew McIntyre. Der wurde zwar die letzten Wochen gepusht, aber dass er jetzt wirklich dieses Match auch gewinnt, ist für mich erstaunlich gewesen. Was sagst du dazu?
Also ich habe es kommen sehen, muss ich sagen. McIntyre hat ja während des Kampfes die Ringtreppe von Orton abbekommen und war dadurch kurze Zeit ausgeschaltet, sagen wir mal. Und Orton konnte sich in der Zeit mit AJ Styles beschäftigen. Ja, und dann ist er zurückgekommen, der gute Drew McIntyre, und hat das Ding für sich entschieden. Was ich auch noch ansprechen muss, ist der bilderbuchmäßige Styles-Clash, den Orton gegen Styles gebracht hat. Also, Philipp, was sagst du dazu? Ich fand das absolut geil.
Das war einfach grandios. Michelle McCool ist natürlich extrem stolz auf Randy Orton.
Ja, davon ist auszugehen. Ja, was ist ansonsten noch passiert während des Matches? Karl Anderson und Luke Gallows sind noch reingekommen.
Standard.
Und, ja, natürlich Standard, und wurden mit einem RKO bzw. einem Claymore-Kick ausgeschaltet. Und dann war das Match eigentlich auch schon gelaufen.
Und so wie wir unseren guten Freund Vinnie Mac kennen, wird es auch keinen Unterschied für den Rumble machen, wer da gewonnen hat. Oder denkst du, dass Drew McIntyre der Favorit ist?
Ich glaub's auch nicht wirklich. Der wird zwar wahrscheinlich ein paar Leute eliminieren und es wird einen Showdown geben zwischen ihm und Orton oder ähnliches, aber mehr erhoffe ich mir jetzt nicht, sage ich mal.
Ja, wie gesagt, ich glaube auch nicht dran, dass was passieren wird. Da machen wir mal weiter mit Raw. Dann ist eigentlich ziemlich viel Zeitverschwendung gekommen, uns wird der Fistfight erklärt. Danach wurden AOP, haben sie danach vorbereitet, dass sie gewinnen werden. Dann gab es ein kurzes Match zwischen Ricochet und Mojo Rawley, was Ricochet für sich entschieden hat. Möchtest du dazu was sagen?
Ja, also da muss ich dazu sagen, das war eigentlich ein Standard-Ricochet-Match, was aber natürlich durch die ganzen High-Flying-Moves extrem wertig ist. Also Ricochet ist da einfach ein Gott, was das High-Flying angeht.
Und Mojo Rawley wurde natürlich auch für seinen späteren großen Moment des Abends durch die Niederlage sehr gut vorbereitet. Dann wurde zu den Street Profits geschalten. Dann hat Charlotte gegen Sarah Logan ihr Match gewonnen.
Durch den Figure 8?
Ja, erstaunlich, über eine Submission. Danach hat sie Sarah Logan noch übers Ringseil geschmissen. Ist natürlich auch das Zeichen, was sie gewinnen will beim Rumble. Ob sie es gewinnen wird, habe ich auch meine Zweifel dran.
Dazu mehr nächste Woche, denn da machen wir ein kleines Rumble und Worlds Collide Preview sozusagen.
Sehr gut übergeleitet, Dani. Dann wurde uns gezeigt, dass später noch die Vertragsunterzeichnung von Asuka und Becky Lynch ist. Dann wurde in die Kabine von Owens und Samoa Joe geschalten und die haben natürlich gesagt, dass sie das Match heute Abend gewinnen wollen. Und dann kommen wir auch schon zur schauspielerischen Meisterleistung des nächsten Segments. Ich meine nicht Paul Heyman oder Brock Lesnar, ich meine R-Truth. Denn dann ist zunächst die Musik von Brock Lesnar und Paul Heyman ertönt. Die zwei sind natürlich auch reingekommen in den Ring, haben wir geredet, dass sie das Ganze gewinnen werden. Dass es natürlich auch ein Spoiler ist. Standardphrase mittlerweile von Paul Heyman. Da kann Dani dann seine Meinung sagen. Die kenne ich schon, deswegen muss ich sie jetzt nicht erwähnen. Irgendwann ist der 24-7-Champion R-Truth in den Ring gekommen, hat natürlich davon geredet, dass er Paul Heyman besiegen will und dass er das Ding gewinnt. Paul Heyman hat natürlich nur gelacht und hat dann gesagt, dass er gar nicht am Rumble teilnimmt, sondern Brock Lesnar. Erstarrt vor Schrecken, sagt R-Truth natürlich auch, dass er dann doch nicht dran teilnimmt. Ein wahrer Champion. Ich glaube, Brock Lesnar hat sich da auch den Arsch einfach abgelacht und hat es ziemlich gefeiert. Hat dann noch R-Truth abgefertigt und dann war das Segment vorerst mal beendet.
Aber was man wieder dazu sagen muss, es war einfach Standard. Paul Heyman, Brock Lesnar, Promo sozusagen. Kein Match, gar nichts. Natürlich, er hat kurz R-Truth abgefertigt. Meiner Meinung nach hätte Lesnar einfach den 24-7-Titel ja, in Rente schicken sollen, weil das Ding ist sowieso durch.
Naja, fürs ein oder andere Segment kann man den Titel schon noch nutzen, also, und ich finde, das macht es ja auch besonders, dass er eben keine Matches worked, aber es ist natürlich immer die zweite Seite des der Medaille, dass man halt den Champion auch nie kämpfen sieht, aber das haben wir seit Jahren so und das werden wir auch noch länger erleben dürfen.
So ist es, und nach einer kurzen Werbeunterbrechung war es so, dass man gesehen hat, wie R-Truth aus der Halle geführt wird und auf der Rampe von Mojo Rawley angegriffen wird, der somit nun zweifacher 24-7-Champion geworden ist.
Und damit ist er natürlich auch stolz. Er hat sich von seiner Niederlage ziemlich schnell erholt und kann trotzdem noch als Gewinner des Abends nach Hause gehen, obwohl er davor in 3 Minuten von Ricochet kaputt gefrühstückt wurde.
Was meinst du, wie lange es dauert, bis R-Truth den Titel zurück hat?
Ich denke mal, beim Rumble wird er irgendwie ziemlich schnell eliminiert und dann fällt er auf Mojo Rawley drauf, so wird er gepinnt und so holt er sich den Titel zurück.
Die Theorie würde ich sogar unterstützen, weil, ja, kreativ ist das eine gute Idee. Ob die WWE das auf die Reihe bekommt, lassen wir aber mal dahingestellt.
Und ich finde das Bild auch ziemlich nett, so ein fliegender R-Truth, wahrscheinlich als Nummer 30 oder so, der noch reinkommt, wie so der sterbende Schwan fliegt runter auf den kaputten Mojo Rawley. Das ist ein perfektes Bild, meiner Meinung nach.
Ich freue mich schon drauf, wenn wir das nächste Woche in unserer Preview besprechen werden.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Willst du sonst noch irgendwas zu dem Segment sagen?
Also eigentlich ist da alles gesagt, meiner Meinung nach.
Ja, stimmt. Hat man oft gesehen. Wird man in Zukunft noch öfter sehen.
So ist es.
Na gut, dann kam wieder mal ein Interview. Dieses Mal mit Lashley und Lana. Und dann gab es dann, also wie gesagt, da ist wieder nicht viel dabei rausgekommen. Die haben wieder ihr typisches Ex-Gelaber da gebracht. Ziemlich viel mehr war es nicht. Meiner Meinung nach ziemlich viel Kindergarten dabei. Und dann ist es auch schon zu einem groß angekündigten Match gekommen zwischen Bobby Lashley und Rusev.
Hatten wir ja noch nie.
Ja, werden wir auch öfter niemals mehr sehen. Also auf jeden Fall hat Lashley wieder gewonnen gegen Rusev. Was für mich erstaunlich war, dass sie Rusev zweimal am Stück gegen ihn verlieren lassen. Während des Matches gab es natürlich auch noch Eingriffe von Liv Morgan. Die hat sich dann wieder mal in einem Bitchfight mit Lana angelegt. Ist nicht gut für sie ausgegangen natürlich, aber ist auch standardmäßig. Ja, was sagst du zu der ganzen Scharade?
Ja, ich muss sagen, meiner Meinung nach sollten die diese Storyline einfach endlich mal begraben. Und ich sehe auch schon, dass es so kommen wird, dass Rusev seinen Vertrag nicht verlängern wird.
Das sehe ich allerdings auch so kommen. Der wird jetzt noch so ein bisschen bestraft vermutlich. Das ist natürlich auch bitter, wenn ich daran denke, dass meine eigene Frau da mit einem anderen Typen auch rummachen darf und sowas. Ich weiß nicht, ob sowas einen antörnt oder nicht, aber ich hätte da jetzt nicht so Bock drauf, ganz ehrlich gesagt.
Nee, da muss ich dir zustimmen. Das ist bestimmt nicht so geil, wenn man dann auf der Arbeit so behandelt wird, sage ich einfach mal. Aber gut, im Endeffekt muss Rusev der Storyline ja irgendwie zugestimmt haben, sonst würde es sie nicht geben.
Ja, und Geld verdient er ja damit auch. Ja, und nach dem Match wurden sie auch wieder backstage interviewt. Da war natürlich Lana wieder außer sich vor Wut. Und das Resultat von der Wut ist, dass es nächste Woche, oder beim Rumble? Nee, nächste Woche, oder?
Ja, nächste Woche.
Ja, dann nächste Woche zum großen Match kommen wir zwischen Rusev und Liv Morgan auf der einen Seite und Lana und Bobby Lashley auf der anderen Seite. Und das wird natürlich ein wrestlerischer Leckerbissen, wenn wir Liv Morgan und Lana nächste Woche im Ring sehen dürfen. Freust du dich schon drauf?
Ja, absolut. Ich freue mich auch schon absolut auf die neuen Folgen von Total Divas, wenn da auch diese Storyline durchlebt wird.
Das möchte ich auch erleben. Ich stehe auf Trash. Und das wird richtig trashig, glaube ich. Also da werden Tränen fließen und Schweiß wird wahrscheinlich wieder fallen, wenn sie sich gegeneinander bekriegen. Da bin ich wirklich ein Riesenfan von der ganzen Nummer. Aber das können wir in einer anderen Folge besprechen. Danach kommen die Viking Raiders wieder in den Ring. Die gewinnen ihr Match auch gegen unsere Bollywood Boys ohne Jinder Dehinder. Und das Ding ging ja nicht mal eine Minute, ich glaube 40 Sekunden oder sowas. Da müssen wir jetzt nicht Zeit damit verschwenden. Danach kam es zu Vertragsunterzeichnung von Becky Lynch und Asuka. Die haben sich natürlich wieder beide gegenseitig relativ viele auf den Kopf geworfen. Irgendwann mal haben sie dann die Verträge unterschrieben. Dann kam der standardmäßige Green Mist-Attacke von Asuka. Becky Lynch lag am Boden, hat sich dann irgendwann mal mit einem Handtuch das Gesicht abgewischt. Hat dann gesagt, dass sie Charlotte ihre Rache spüren wird und ja, damit ist das Match für den Royal Rumble gehypt. Fühlst du dich gehypt zu diesem Match?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin von Asuka kein großer Fan. Damals am Anfang bei NXT auf jeden Fall, da war sie sehr gut, finde ich. Aber mittlerweile mit dieser ganzen Schleimsäure, was weiß ich was, Geschichte. Ach, ich finde es einfach nicht unterhaltsam. Wrestlerisch braucht man nicht drüber diskutieren, ist Asuka natürlich ein Top-Talent.
Ja, ich finde das Ganze eigentlich relativ putzig. Also natürlich werden sie auch stark dargestellt, aber wie gesagt, paar Mal zu oft kommt der Schleim zurzeit ins Spiel, aber an sich passt es zu den beiden und deswegen finde ich das eigentlich ganz putzig, wie sie ihre Matches gewinnen. Und es ist ein klassischer Heel-Manier. das, was wir bei AEW feiern würden, wird bei Raw oft kritisiert. Da bin ich nicht so, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht.
Ob ich das bei AEW jetzt feiern würde, ich bezweifle es, weil meiner Meinung nach, gut, der Boogeyman hatte damals Würmer, die haben ihre Säure oder was auch immer das sein soll. Ja, es ist natürlich ein Gimmick, ist klar. Und wrestlingtechnisch ist Asuka natürlich immer noch, da brauchen wir nicht drüber reden, Top-Niveau. Also ja, lassen wir das mal so dahingestellt.
Ja, in Zukunft werden wir bestimmt mal die Chance bekommen, über so ein Segment bei AEW zu reden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt wieder zurück zu Raw. Es ging danach weiter, dass von Andrade quasi ein Rückblick gezeigt wurde, wie er seinen Titel gewonnen hat, wie er Ray die Maske genommen hat. Wow, wieder ein Bösewicht, der Ray die Maske abnimmt. Haben wir schon so selten gesehen, dass es mich schockiert. Dann gab es ein Interview mit den beiden. Da hat er sich quasi gerechtfertigt. Selina Vega hat natürlich gesagt, dass sie Rey Mysterio weiter fertig machen werden. Interessiert mich weiter nicht, bis es zum großen Match kommt. Willst du dazu was sagen?
Nee, absolut nicht.
Ja, danach haben wir noch einen Rückblick gesehen, quasi, was zwischen Aleister Black und Buddy Murphy bis dahin passiert ist. Ein paar Matches, Black hat jedes Match gewonnen. Buddy Murphy war immer wieder verzweifelt, hat es immer wieder probiert. Was auch zu folgendem Match geführt hat, wo Aleister Black wieder gegen Buddy Murphy gewonnen hat. War ein flottes Match. Ansehnliches Match, meiner Meinung nach. Was sagst du dazu, Dani?
Technisch natürlich auch extremst gut, aber was anderes kann man von Aleister Black auch nicht erwarten, meiner Meinung nach. Und das Match ging, glaube ich, fast 14 Minuten.
Ja, irgendwie sowas in dem Dreh, also, knappe Viertelstunde.
Auch für eine Weekly-Episode auf jeden Fall sehr gut. Natürlich wieder gegen Buddy Murphy, aber...
Ja, ja, es ist halt eine Fehde, die sich durchzieht und ich finde, man hat auch die Fehde immer weiterentwickelt, weil in dem Match besonders hat man wie gesehen, wie Buddy Murphy verzweifelt wirklich angekämpft hat, dass er unbedingt gewinnen wollte, dass er wirklich auch jeden Trick nutzen wollte und als er dann verloren hat, war er auch wirklich extrem zerknirscht. Also der saß ja wirklich dann hinten im Eck, ist irgendwann aus dem Ring raus, saß dann draußen hinten an der Barrikade quasi, war ja wirklich komplett verzweifelt. Da finde ich, hat man sehr schön aufgebaut für das, was jetzt dann später noch kommt.
Ja, ich finde diese Weiterentwicklung auch sehr gut. Die Verzweiflung hat man ihnen auf jeden Fall angesehen. Und ja, ich sag mal so, da muss man erstmal ernst bleiben, wenn man dann von der Kamera gefilmt wird und die ganze Zeit da hockt und schaut, als hätte man seinen Lutscher nicht bekommen.
Ja, das war natürlich ungünstig für ihn. Aber wie gesagt, der kriegt seinen Push dadurch, auch wenn er verliert. Er ist ein Paul Heyman-Guy, wie man es newsmäßig hört. Und das glaube ich auch. Danach ging es weiter, dass wieder mal unser Käfigmann mit der Birdbox gezeigt wurde, Eric Rowan. Der hat auch wieder mal sein klassisches Standardmatch gegen irgendeinen Jobber gewonnen. Ich weiß gar nicht, wer das war. Weißt du da irgendwas zu dem Jobber?
Ich habe auch keine Ahnung, aber der hat ähnlich ausgeschaut wie einer die letzten Wochen.
Ja, das stimmt, die sehen irgendwie gleich aus. Dieses Mal kam aber eine neue Varianz ins Match rein, weil Rowan wurde gebissen. Der ist ja wirklich mit Blut raus. Ja. Und das sah auch richtig cool aus, als er sein Chokeslam oder Iron Claw, wie er das nennt, gezeigt hat. Fand ich das wirklich interessant, dass er wirklich das Blut im Gesicht vom anderen war. Hat ein ganz nettes Bild gehabt eigentlich.
Iron Claw heißt das, ja.
Ja, ist ja ein gefühlter Chokeslam, meiner Meinung nach. Nur, dass er halt nicht am Hals gepackt wird, sondern halt im Gesicht gepackt wird.
So ist es. Genau, richtig erfasst.
Aber so kann man quasi Varianz ins Wrestling reinbringen. Ja, danach kommen wir auch schon zum großartigen Main Event, dem Fistfight. Eines Main Events würdig, ging der natürlich nur 5 Minuten 18. War aber für die 5 Minuten 18 eigentlich ein reines Zerstörermatch. Fand ich ziemlich gut. Buddy Murphy ist immer noch draußen gehockt und hat ein dummes Gesicht gezogen, dass er verloren hat. Seth Rollins hat auch zwischendrin ihn angefleht, dass er ihm helfen soll. Dieses help me, war wirklich, das war allein schon die 3 Stunden wert, die ich ertragen habe. Zwischendrin zumindest, dass ich das gesehen habe. Am Ende kam es dann quasi im Ring zum Fight von Big Show und Seth Rollins und dann ist tatsächlich Buddy Murphy Seth Rollins zu Hilfe gekommen. Dadurch haben auch das Team von Seth Rollins und AOP haben dann quasi das Match gewonnen gehabt. Dann ist natürlich auch noch Buddy Murphy strahlend mit drin gewesen. Es gab eine Gruppenumarmung, alle waren glücklich und damit ist Raw zu Ende gegangen. Was sagst du zu dem Endsegment?
Also ich fand's richtig gut. Ich sag mal so, ich hätte mir ein längeres Match erhofft, weil 5 Minuten ist schon relativ wenig und Big Show dann so auszuschalten. Klar, die sind zu dritt auf Big Show draufgegangen, aber wenigstens einen hätte Big Show ausnocken können.
Ja, waren keine 3, waren sogar zu 4 dann zwischendrin, noch als AOP reingekommen ist. Also sind halt alle auf einen Mann gegangen. Davor wurden Samoa Joe und Kevin Owens wurden halt davor schon zerstört. Das war außerhalb.
Also der Sprung von Kevin Owens von der Bühne, die ja nach wie vor meiner Meinung nach aussieht wie eine Halfpipe, er hat die Bühne genutzt, muss ich echt sagen. Ich bin aufgesprungen und habe mich richtig gefreut, dass mal jemand diese Bühne nutzt.
Ja, das war kreativ. Wie gesagt, nur 5 Minuten Zeit, aber die haben ja wirklich auch, ich glaube, die haben den Befehl gekriegt, zerstört einfach alles und alles, was ihr zerstören wollt, dürft ihr auch zerstören.
So ist es.
Und das haben sie wirklich eiskalt rübergesetzt. Natürlich auch mit Samoa Joe, hat natürlich auch einen, der sich für nichts zu schade in der Hinsicht ist. Owens sowieso nicht. Und auch The Big Show, war zwar nicht Meister im Ring, aber der ist auch mal wieder für zerstörerische Aktionen gut.
Und ich sag, wie es ist, für Buddy Murphy gibt's nichts Besseres, als sich Rollins und AOP anzuschließen.
Das weiß ich nicht. Er wird zumindest in den Main Event gedrängt. Ich tippe, er wird trotzdem quasi der Edeljobber sein, der trotzdem die Matches verliert für Aufbaugegner. Aber
das ist klar, dass er sich hinlegen wird. Aber ich sag mal so, ohne Rollins und die Outers of Pain würde der als Oberjobber untergehen. Wo ist denn zum Beispiel das B-Team gelandet? Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
Das stimmt allerdings. Wo die gelandet sind, keine Ahnung.
Das könnten wir ja mal bis nächste Woche herausfinden.
Das ist eine sehr gute Idee. Für dein Budget von 0 Euro und 0 Cent kannst du das bestimmt herausfinden. Dafür bist du der richtige Mann, Dani.
So ist es. Und jetzt habe ich hier noch eine Nachricht von einem gewissen Herrn Wonder. Naja, ich sag einfach mal, Film ab.
Ja, liebe Zuhörer von WPBI, der Podcast. Die Männer schauen neidisch, die Frauen werden nervös, denn es spricht der Wrestling-König von Deutschland, der Manager of Champions, Champion Alex Wonder. Und nach dem zauberhaften, erotischen Klang meiner Stimme, hört weiter rein, wenn Dani und Philipp WPBI den Podcast besprechen.
Ja, danke, Herr Wunder. Natürlich sind wir sehr erregt durch Ihre Stimme.
Ja, ist schon ziemlich heiß hier drin geworden. Puh.
Jetzt sehe ich gerade auf meinem Handy Breaking News. Just Nick hat sich den WPWI United Champion Titel von Hector gesichert. Was sagst du dazu?
Das in unserer ersten Aufnahme. Wahnsinn, dass es genau da passieren muss.
Schade, dass wir nicht vor Ort waren, aber Grüße ins Saarland.
Und nach den Grüßen in Saarland geht es jetzt mit den Wednesday Night Wars weiter. Wir werden jetzt erstmal mit NXT beginnen und dann werden wir jetzt über All Elite Wrestling reden. Begonnen hat NXT mit einer Promo von Keith Lee. Der hat der Undisputed Era nochmal gratuliert wegen ihrem Angriff da bei NXT TakeOver Blackpool. Was ich übrigens extrem empfehlen kann zum Angucken. Besonders das Tag Team Ladder Match war ziemlich stark, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall hält er jetzt seine Promo und gratuliert ihnen. Danach kommt auch schon die Undisputed Era raus. Starten eigentlich auch schon direkt mit dem Angriff auf Lee. Und können ihn eigentlich auch ganz gut fertig machen. Bis irgendwann mal Tommaso Ciampa gekommen ist und ihn quasi gerettet hat. Und damit ist es eigentlich auch ausgegangen. Ist irgendwelche Anmerkungen zu dem Match? Oder was heißt zu dem Match, zu dem Segment?
Keine Anmerkungen, ehrlich gesagt. Also Keith Lee ist ein Mann, den schätze ich sehr. Der wird noch sehr, sehr weit kommen. Ich hoffe, die lassen ihn bei NXT noch für sehr, sehr lange Zeit, weil im Main Roster wird er wahrscheinlich untergehen.
Ja, Masse ist Macht und die lassen, er kann sich ja wirklich für seine Masse auch ziemlich gut bewegen. Das stimmt. Und die lassen er halt auch wirklich stark dastehen. Also damals ein Bodycheck gegen Adam Cole im Dezember, also den GIF habe ich heute noch auf meinem Handy. Das war ein riesen Highlight.
Ja, das GIF, das musst du mir mal schicken.
Das mache ich nach der Aufnahme. Danach ging es bei NXT auch schon weiter mit dem ersten Match. Das war ein Tag Team Match. Das war die erste Runde des Dusty Rhodes Tag Team Classic 2020. Da haben die Broserweights sich mit Mark Andrews und Flash Morgan Webster angelegt. Das Match ging eine Viertelstunde ungefähr. War ziemlich flott und am Ende konnten die Broserweights auch gewinnen. Was sagst du zu dem Match?
Also ich war echt überrascht, wie Matt Riddle und Pete Dunne harmonieren. Aber ich habe es mir nicht anders vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Und ja, also für ein Erstrundenmatch und eine Weekly-Ausgabe, ich meine, ich habe das vorhin bei Raw zwar schon gesagt, dass man dieses Triple Threat Match ins Co-Main-Event stellen könnte bei einem Pay-Per-View, aber ich muss sagen, die Broserweights, die kann man auch locker mal in ein Main-Event stellen.
Ja, kann man auch. Die werden auch vermutlich noch im Main Event kommen, aber das ist ja quasi wirklich die ganze NXT-Ausgabe, waren ja wirklich ein super Match nach dem anderen. Da habe ich jetzt wirklich kein monstermäßig schlechtes Match gesehen. Das schlechteste war noch das Star-Match am Ende, weil ich einfach mit dem Battle Royce nichts anfangen kann. Aber es war trotzdem eines Main Events würdig. Also, es hat wrestling-technisch kann man zu NXT wirklich nichts Schlechtes sagen in dieser Woche. Meine endgültige Meinung sage ich dann nach der Show noch. Aber so wrestling-mäßig fand ich das ziemlich gut. Willst du noch irgendwas zum Match anmerken oder können wir weitergehen?
Naja, das Einzige, was man dazu noch sagen kann, ist, dass die Broserweights wirklich verdient gewonnen haben.
Ja, daran gibt es keine Zweifel, meiner Meinung nach.
Ein Ding kann man vielleicht noch anmerken, und zwar hat Flash Morgan Webster vom Ringpost nach außen noch einen Sprung gewagt, der fast schief gegangen wäre. Da habe ich schon mal kurz gezittert, sage ich mal. Der wäre fast zu weit geflogen. Aber ansonsten einwandfrei.
Ja, das Ding wäre echt fast schief gegangen. Ist es aber nicht und no risk, no fun. Danach hat Kathy Kelly mal wieder ein paar Gerüchte gestreut, wie sich zu einer guten Show gehört, dass jetzt Keith Lee eventuell verletzt ist und dass er nicht nächste Woche um die North American Championship kämpfen kann. Die Lösung gibt es dann später drauf. Danach ist Tommaso Ciampa wieder in den Ring gekommen, hat dort über seine Ziele geredet, dass er die Undisputed Era verhauen will und dass er natürlich auch wieder mal seinen Titel irgendwann zurückgewinnen will. Er nennt ihn ja liebevoll Goldie. Hat auch was meiner Meinung nach. Wie im Anfangssegment auch, ist dann wieder die Undisputed Era gekommen, haben ihn attackiert, erfolgreich. Dieses Mal ist wieder jemand zu seiner Rettung gekommen, aber es war zu meiner Überraschung Johnny Gargano. Und, naja, DIY wieder vereint. Oder was sagst du dazu?
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich war da auch relativ überrascht, als auf einmal Johnny Wrestling im Ring gestanden ist. Aber wir werden sehen, was passieren wird. Ich kann es mir schon gut vorstellen, dass es eine Reunion gibt, sozusagen.
Ja, zumindest kurzfristig. Ob sie es langfristig dann auch wieder bringen wollen, weiß ich nicht. Wir sind eigentlich schon auch ein bisschen zu groß als Einzelwrestler, um wieder als Tag Team zusammen zu agieren.
Das werden wir sehen. Vielleicht passiert ja da auch schon etwas bei Worlds Collide.
Mehr dazu nächste Woche in unserer Preview. Danach kam schon zum zweiten Match des Abends, wieder ein Tag Team Match, wieder für das Dusty Rhodes Tag Team Classic 2020. Und zwar haben die Grizzled Young Veterans sich mit den Timesplitters, also Kushida und Alex Shelley, angelegt und nach knappen 10 Minuten auch relativ eindeutig gewonnen.
Ich sag mal so, mich hat das absolut überrascht. Weil für mich war es eigentlich klar, dass Kushida und Alex Shelley gewinnen werden. Aber ja, das Match war absolut krank.
Naja, für mich war es halt eine Abschiedstournee für beide, besonders für Alex Shelley halt. Deswegen wurde er auch am Ende auch gepinnt. Also schöne Abschiedstournee für die beiden, nochmal ein gemeinsames Tag Team Match. Und wesentlich länger werden wir die zwei nicht mehr zusammen im Ring sehen.
Ja.
Das zeigt auch die Promo von den beiden Jungen noch, dass die Timesplitters ein Tag Team der Vergangenheit sind. Und sie sind quasi die Zukunft und das wollen sie in der nächsten Runde auch zeigen.
Da gibt es nichts weiteres zuzufügen.
Sehr schön. Dann hat Chelsea Green den R-Truth gemacht und ist einfach mal vor dem großen Rumble oder in dem Fall Battle Royale Match einfach schon mal ausgetreten, macht nicht mit. Nicer Move von ihr. Danach sehen wir eine schöne Promo von Finn Balor. Der wird auch bei Worlds Collide ein Match haben. Wie gesagt, nächste Woche mehr dazu. Da sparen wir uns die Zeit, weil unsere Stimmen sind schon extrem angeschlagen. Wir haben noch nicht mal Halbzeit. Danach kam das dritte Match des Abends. Isaiah Scott gewann gegen Leo Rush und Tyler Breeze in einem flotten Triple Threat Match. Ging 10 Minuten. Für mich persönlich auch das Match des Abends, weil es richtig schnell war. Drei talentierte Leichtgewichte da. Das heißt, es war extrem spotlastig. Was sagst du dazu?
Also ich kann da nur sagen, Tyler Breeze kann froh sein, dass er bei NXT wieder ist, weil beim Main Roster wurde er ja komplett verheizt. Hier konnte er mal wieder zeigen, was er wirklich drauf hat. Und ja, also ich war auch beeindruckt, für mich auch ganz klar, eins der besten Matches des Abends.
Ja, und das durfte er schon davor, jetzt er ist schon wieder seit ein paar Monaten wieder bei NXT, eigentlich sogar schon seit einem halben Jahr oder so, da durfte er schon immer wieder zeigen, was er kann. Also bei TakeOver durfte er ja auch schon zeigen, das tut ihm einfach gut. Also er wird jetzt seinen Main-Roster-Vertrag haben und trotzdem bei NXT arbeiten dürfen. Was Besseres gibt's für den Mann noch gar nicht eigentlich.
Ja, das stimmt.
Ja, dann ging es auch weiter, dass Johnny Gargano dieses Mal interviewt wurde ob es die Rücke für DIY gibt. Dann kommt gleich Tommaso Ciampa hinzugerannt und sagt, ja, das ist so. Bei Worlds Collide werden wir ein Match von den beiden gegen ein anderes Tag-Team sehen, was wir der Spannung willen jetzt mal nicht verraten wollen, sondern auf unsere Preview nächste Woche hinweisen. Eigenwerbung muss ja sein. Und wer die zwei geredet haben, was soll es auch anders sein, ist natürlich wieder gekommen. Wer ist gekommen, Dani?
Die Undisputed Era.
Welch Überraschung, das dritte Mal am gleichen Abend. Wieder ist natürlich die Überzahl für die Undisputed Era da, greifen Tommaso Ciampa und Johnny Gargano an, gewinnen den Brawl eigentlich auch, bis der am Anfang attackierte Keith Lee zurückkehrt, sie abfertigt und damit zeigt, dass er auch fit genug ist, nächste Woche um die North American Championship zu kämpfen. Großartig. Wird auch nächste Woche ein tolles Match werden, oder?
Auf jeden Fall. Keith Lee ist immer, muss man sich immer anschauen.
Wird er auch den Titel gewinnen?
Da bin ich mir nicht sicher. Also, da will ich mich auch noch nicht festlegen, aber ich kann es mir vorstellen. Ich glaube es aber nicht.
Ich lege mich jetzt podcastmäßig fest. Ich sag, der holt das Ding nächste Woche. Die Undisputed Era kann nicht permanent, obwohl fürs Worlds Collide wäre schon nicht schlecht, wenn sie eigentlich mit allen Titeln reingehen. Nee, ich bin der Meinung, dass Keith Lee als Champion da rausgeht.
Wir werden es sehen.
Ja, die Zuschauer sind meine Zeugen nächste Woche. Wenn es so sein sollte, dann kriege ich halt mein Bier von dir spendiert.
Wenn kleine nicht, dann, Fanta ohne Eis.
Wenn nicht, dann kriegst du eine kleine Fanta ohne Eis von mir, um den Buschi hier mal zu erwähnen.
Ja, der Buschi. Das
zukünftiger Podcast-Kollege, wie ich auf Twitter erfahren habe. Mal sehen, mit wem er es macht, aber das war nur eine Randerscheinung. Uns fehlt noch der Main Event von NXT diese Woche. Das war die Number One Contendership für die Women's Championship. Und die hat überraschenderweise Bianca Belair gewonnen. Wir sind jetzt zu faul, ganz ehrlich gesagt, jetzt die ganzen Gegnerinnen von ihr aufzuzählen.
Zu faul nicht, aber es raubt einfach zu viel Zeit.
Ich bin ehrlicher und sage, wir sind zu faul. Da haben wir eine kreative Meinungsverschiedenheit, wie es bei WWE-Podcast vermutlich öfter so ist. Dani, möchtest du irgendwas erwähnen zu der Battle Royale? Ich nehme dir immer einfach so hin, wie sie kommen. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe sie mir eigentlich geskippt, weil Battle Royals interessieren mich wirklich nicht. Damit kann ich einfach nichts anfangen.
Ja, Battle Royals sind halt an sich eigentlich relativ uninteressant und unspektakulär. Aber Io Shirai und Bianca Belair haben am Ende ja noch relativ viel Zeit gehabt, um das Ding auszukämpfen. Und ja, also ich hätte von Anfang an eigentlich gesagt, dass Shayna Baszler das Teil gewinnt, aber so ist es nicht gekommen.
Ja, mich wundert's auch, wo sie jetzt auf einmal Bianca Belair ausgegraben haben. Die war ja jetzt eigentlich die letzten Wochen und Monate jetzt nicht unter ferner Liefen, aber meiner Meinung nach hat man von der relativ wenig gesehen, was sie jetzt rechtfertigen würde, dass sie der Number One Contender ist. Also kann ja bloß für das, ich glaube in Portland sind die beim nächsten Takeover, kann ja bloß eine Zwischenphase sein, also weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum sonst Bianca Belair da jetzt eine Titelchance bekommt.
Also dazu kann man auch nur wieder sagen, wir werden es sehen.
Sehr gut abgebrochen. Naja, damit war es schon mit NXT. Wie gesagt, für mich war es wrestlerisch eine ziemlich gute Folge eigentlich. Nur wenn man jetzt mir schon zugehört hat, hat man gemerkt, das dritte Mal Undisputed Era, dreimal quasi ungefähr dasselbe Segment mit anderen Leuten, war für mich jetzt einer zu viel und ein bisschen zu unkreativ, meiner Meinung nach. Was sagst du?
Boah, das ist schwierig. Also, ich sag mal so, es hat gepasst. Es hat wirklich gepasst, dass sie dreimal eingegriffen haben. Jetzt ist es ja so, das Finale rückt näher von dem Tag-Team-Tournament und ich bin der festen Überzeugung, dass das Finale Imperium gegen Undisputed Era sein wird. Aber dass Imperium das Ding gewinnen wird. Aber man wird es sehen. Und ja, da sprechen wir nächste Woche nochmal ausführlicher drüber. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der AEW.
Naja, wenn du mit der AEW weitermachen willst, wie gesagt, NXT war gut. Und jetzt gleich vorwegzunehmen, AEW war besser. Und zwar war AEW diese Woche in Miami, Florida zu Gast und es gab die Spezialausgabe Bash at the Beach. Willst du irgendwas dazu sagen?
Ja, naja, ich sag mal so, eigentlich war es eine ganz normale Dynamite-Ausgabe. Ein bisschen Sand haben sie hingestreut, ein paar Palmen aufgestellt. Nicht zu vergessen, Es war eine Bademeisterin da. Oder was sollte die darstellen? Ich glaube, Bademeisterin sollte das sein.
Ja, das glaube ich auch. Die war ziemlich nett anzusehen. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass so selten zu ihr hingeschaltet wurde. Das hätten sie auch öfter machen können.
Ja.
Begonnen hat die Ausgabe direkt mit dem Four-Way Tag Team Match. Und zwar um den Number One Contender zu ermitteln. Ich glaube, da findet nächste Woche auf dem Schiff das Match statt, oder?
Genau, da ist die Jericho Cruise.
Genau, und da haben Kenny Omega und Adam Page gegen die Young Bucks, gegen die Best Friends und gegen die Proud and Powerful von Inner Circle gewonnen. Und zwar war das ein relativ, jetzt sage ich wieder flottes Match, aber es war extrem flott. Cassidy war natürlich wieder mal over as fuck. Also der Typ muss nichts machen und er kommt einfach immer besser an bei den Leuten. Das ist der Wahnsinn eigentlich. Omega und Page funktionieren als Tag Team erstaunlich gut. Mich wundert's, wie das eigentlich zu denen so gekommen ist. Das habe ich nicht so damit gerechnet, dass die zwar jetzt erstmal in die Tag-Team-Szene verfrachtet werden, aber besonders, wenn sie ihre Finishing-Moves zeigen, das ist eigentlich in der Kombination, sieht es ziemlich gut aus. Was sagst du dazu?
Naja, ich sag mal so, die beiden harmonieren auf jeden Fall sehr gut. Und was ich beim Match am besten fand, war der typische WWE-Spot, der schon öfter in Tag-Team-Matches vorgekommen ist. Und zwar der, ja, wie kann man sagen, Massensuplex.
Ja, das war dieses Mal der große Spot quasi von Orange Cassidy. Nach dem Match und auch teilweise während des Matches wird halt auch die Veränderung, die Hangman Adam Page zur Zeit durchmacht, zum Alkoholiker immer wieder gezeigt. Besonders nach dem Match hat er wieder zum Bier gegriffen, hat er sich mit Omega gestritten, wurde das Bier weggeschmissen, holt er sich das nächste Bier auf einmal. Ich weiß nicht, wo diese Alkoholiker-Szene hinführen soll. Weißt du, wo das hinführt, oder?
Puh, keine Ahnung, also es kommt auf jeden Fall zu einer Gesamtveränderung, aber wie das weitergeht.
Ich tippe mal, dass das nächste Woche am Schiff dann halt schief gehen wird, das Match, dass sie nicht gewinnen werden und dass halt dann eventuell Hangman gegen ihn turnen wird. Oder dass zumindest zum großen Streit kommt, demnächst der große Turn kommt. Was meinst du?
Ja, das ist eine gute Theorie, aber was soll man sagen, außer wir werden es sehen.
Ja, wir werden es sehen und man muss sagen, der Alkoholiker Hangman Adam Page ist natürlich für GIFs auf Twitter ist das natürlich extrem besonders. Also was da wirklich für GIFs auftauchen bei ihm unter jedem Post, was da irgendwie Beef oder sowas bringt, direkt ihn drunter mit dem Glas, das feiere ich halt ohne Ende.
Ja, auf die kommenden GIFs, da freue ich mich. Die wirst du mir ja bestimmt auch wieder schicken, oder?
Vermutlich ja. Wenn du sie wieder haben willst, dann bekommst du sie natürlich von mir. Danach ging die Show weiter mit einem kurzen Rückblick halt auf Diamond Dallas Page, der sich auf seinen Matches später vorbereitet hat. Und dann ist auch schon Zeit gewesen für die große Promo von Cody. In der Promo, die war zwar wieder stark gehalten, aber am Ende hat er eigentlich nicht viel ausgesagt, außer halt, dass er allen Bedingungen von MJF quasi zustimmt. Ich bin gespannt, ob wir die Peitschenhiebe jetzt irgendwann mal live im TV wirklich sehen werden. Ich hoffe es zwar nicht, aber zutrauen muss man ihm leider alles. Was muss er nochmal? Ich glaube, das Steel Cage Match muss genau, er bestreiten.
Genau, Steel Cage Match.
Und MJF darf er auch nicht länger anrühren, glaube ich, bis sie ihr Match haben.
Ja, bis zu Revolution darf er ihn nicht anrühren. Ich schätze aber fast, dass die Peitschenhiebe sozusagen nächste Woche bei der Jericho Cruise folgen werden.
Ich hoffe nicht, das will ich wirklich nicht sehen, aber zeigen müssen sie es eigentlich schon, wenn sie es erwähnt haben. Auf das Steel Cage Match bin ich auch ziemlich gespannt, was sie da wirklich zeigen und wie weit es geht, weil Potenzial ist auf jeden Fall da.
Das stimmt, ja. Kann nur gut werden, sage ich da. Steel Cage Matches sind bestimmt auch mal eine gute Abwechslung zum Normalprogramm, was die AEW zurzeit zeigt.
Ja, und was heißt Normalprogramm? Also, wenn du jetzt Dark verfolgt hast, die haben immer ein Hardcore-Match irgendwie dabei.
Das stimmt, aber Dark ist nicht Dynamite.
Dark gehört trotzdem zu AEW und als fleißiger Zuschauer verfolge ich das natürlich auch.
Naja, klar.
Solltest du vielleicht mal machen, ein bisschen mehr Dark verfolgen. Dann ging es auch schon weiter, indem Joey Janela quasi sein Pärchenunglück beschrieben hat mit Penelope Ford, mit der er mittlerweile nicht mehr zusammen ist. Und auf Twitter wurde es ja schon angedeutet, dass er sich mit Kip Sabian jetzt anlegen will und das werden wir jetzt vermutlich irgendwann demnächst auch bei All Elite Wrestling sehen. Bock habe ich drauf nicht, habe ich aber auch bei der WWE nicht so wirklich drauf, weil Trash ist zwar geil, aber am Ende zerstört es die Charaktere, meiner Meinung nach.
Also was ich da sagen muss, Ich bin gespannt, wann die nächste Hochzeit im Wrestling-Fernsehen sozusagen kommt.
Hoffentlich nie mehr.
Also es wird bestimmt wieder irgendwie auf sowas rauslaufen. Ich hoffe es ja nicht, aber wissen kann man es nie.
Wissen kann man es wirklich nie. Und halt die Endaussage von ihm ist auch noch, dass er nächste Woche quasi Rey Fénix besiegen wird. Ob er es schafft, wage ich zu bezweifeln. Werden wir aber in der nächsten Woche drüber reden können, wenn das Match stattgefunden hat. Dann kam es auch schon zum zweiten Match des Abends. Und zwar war es das Frauen-Tag-Team-Match zwischen Hikaru Shida und Chris Statlander auf der einen Seite und auf der anderen Seite Brandi Rhodes und Mel. Ich meine, es war angekündigt, dass es eigentlich gegen Mel und Awesome Kong war. Nur Awesome Kong war erkrankt, oder? Und konnte deswegen nicht am Match teilnehmen.
Soweit ich weiß, war das so, ja.
Ja, das Match war also relativ spontan geplant anscheinend. Ging 12 Minuten. Man hat es auch gemerkt, die meiste Zeit war eigentlich mehr Mel im Ringe und Brandi Rhodes hat man gemerkt, dass die nicht geplant war. Und wenn sie mal drin war, waren es auch unsaubere Aktionen meiner Meinung nach. Das bisschen, was sie hatte, war also ziemlich klug, dass man die nicht in den Ring gesteckt hat.
Ja, da kann ich auch nur sagen, die Rolle als Managerin passt zu Brandi Rhodes auf jeden Fall besser als Wrestlerin.
Wesentlich besser. Das Match gewonnen haben dann Hikaru Shida und Chris Statlander nach dem Piledriver von Statlander gegen Mel. Wie gesagt, ich bin allgemein ein riesen Fan von Statlander und ihrem Alien-Gimmick, aber eher wegen Indie-Zeiten und nicht wegen den All-Elite-Wrestling-Zeiten, weil da ist es einfach da meiner Meinung nach und ich wette, viele tun sich auch noch schwer mit ihr, die Indie-Zeit davor nicht so verfolgt haben.
Wird aber auch noch meiner Meinung nach etwas ausgebaut werden, weil das Gimmick hat auf jeden Fall Potenzial.
Ja, natürlich, und ich bin mir sicher, dass sie im Verlauf des Jahres auch die Women's Championship gewinnen wird. Also das musst du einfach machen, weil auf die Frau kannst du wirklich bauen, wenn es um eine gute Women's Division geht.
So ist es.
Dann wurde ein Video von der Dark Order gezeigt. Da wird jetzt auch spekuliert, wer der Anführer von denen ist. Dani, was denkst du, wer ist der Anführer?
Also im Endeffekt hoffe ich, dass es Matt Hardy wird, weil der würde da einfach so gut reinpassen und sein Vertrag läuft ja bald aus.
Sehr gute News von dir. Ich glaube 12 Wochen oder sowas sind es noch, oder?
Irgendwie sowas. Also lange läuft der Vertrag nicht mehr. Und ich sag mal so, es würde schon was haben, wenn die Maskierten Matt Hardy auf einem Thron reintragen würden und er sein Broken Gimmick richtig ausleben darf.
Ja, ist halt die Frage, wie viel er dann auch zeigen darf. Also
da darf er alles zeigen. Ich glaube schon, da steigt er bestimmt auch nochmal selber richtig in den Ring, soweit es geht.
Ja, ausruhen kann er sich ja zur Zeit, also, und er macht ja selbst schon seine YouTube-Reihe quasi, wie er sich wieder quasi in Form bringen will und das wird schon irgendwie funktionieren, aber ob er wirklich zu All Elite Wrestling geht, weiß ich nicht.
Ah, ich kann es mir gut vorstellen, weil die WWE hat ihm ja überhaupt nicht gut getan.
Ja, aber Impact hat ihn groß gemacht, also, und Impact ist zur Zeit auch wieder richtig gut unterwegs.
So ist es aber. Ich glaube, dass er sich im Endeffekt für die AEW entscheiden wird und da nochmal seinen allerletzten Run sozusagen bestreiten wird. Und ich hoffe, dass es nochmal sowas wie eine Final Deletion geben wird. Was sagst du? Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit.
Ja, nichts geht über die erste Final Deletion her, deswegen, ich weiß nicht, ob ich sowas nochmal sehen will. Aber natürlich, wie das damals eingeschlagen hat, war natürlich Bombe, das hat ihn groß gemacht. Ich hoffe eher, dass er andere Segmente bringt, die ihn wieder groß machen werden, weil die Kreativität hat er dazu.
Irgendwas wird ihm da bestimmt einfallen.
Das stimmt allerdings. Die Dark Order hat auch noch über neue Rekruten gesprochen, die sie potenziell bekommen können, aber solange da nichts passiert, interessiert mich das eigentlich auch nicht. Dann kamen wir zum dritten Match des Abends. Da hat sich Moxley mit unserem Spanish God Sammy G angelegt. Das Match ging 10 Minuten ungefähr, glaube ich, oder?
Ja.
War wieder mal ein relativ intensives Match, meiner Meinung nach auch. Man hat halt auch gemerkt, dass Moxley der große Verräter des Inner Circles jetzt ist und dass Sammy G ein bisschen wütender war. Hab auch während des Matches gemerkt.
Aber insgesamt hat Moxley das Match auf jeden Fall dominiert und am Ende durch Submission klar gewonnen.
Ja, er muss es ja auch dominieren, also er wird jetzt immer um den Titel kämpfen, da müssen wir ihn auch stark darstellen. Also
und auch bei Jon Moxley muss man wirklich sagen, dass es ihm gut tut, nicht mehr in der WWE zu sein. Auch wenn das Ambrose-Gimmick sehr lustig war zwischendurch, aber so ist es einfach besser.
Wesentlich besser, dann darf er sich halt frei ausleben. Und zwar wurde jetzt auch bekannt gegeben, dass Moxley bei Josh Barnetts Bloodsport Free teilnehmen wird. Er war ja eigentlich schon für die zweite Ausgabe angekündigt, hat sich da aber am Ellbogen verletzt gehabt und konnte nicht teilnehmen. Und das Match findet jetzt quasi im April zum WrestleMania-Wochenende statt. Da bin ich schon richtig gehypt drauf, weil von diesem Shoot-Style, also Mischung zwischen MMA und Wrestling, bin ich ein Riesenfan.
Wird auf jeden Fall ein sehenswertes Match.
Das wird das Match des WrestleMania-Wochenendes werden, meiner Meinung nach.
Naja, du weißt noch nicht, was NXT geplant hat und was sonst noch so stattfindet.
Ja, aber ich lege mir jetzt schon fest, dass das mein persönliches Highlight werden wird. Also da freue ich mich jetzt schon drauf und sonst freue ich mich eigentlich überhaupt nicht auf das WrestleMania-Wochenende. Aber das wird wirklich mein Riesen-Highlight werden.
Naja, du musst es so sehen. Es wird auch wieder ein wunderbares Brocky-Match geben. Da gibt es doch nichts Besseres.
Wenn du das sagst als alter Brock Lesnar-Fan.
Brock Party.
Oh Gott, die Brock Party. Das habe ich jetzt wirklich nicht kommen sehen. Geh mal lieber wieder schnell zurück zum Show-Alltag, weil sonst flippst du wieder aus und machst wieder Party.
Ja.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Das Bier ist kalt.
Scheiße. Nach dem Match von Moxley und Sammy G ging dann das Licht aus und Jericho kam rein mit dem ganzen Inner Circle. War ein Hardcore-Beatdown, also eine Hardcore-Attacke auch. Und dann wurde am Ende halt gesellt, dass das Auge quasi mit einem Nagel angegriffen wurde. Jericho war natürlich wieder in absoluter Partystimmung nach der Attacke. Moxley wurde dann von Sanitätern rausbegleitet, glaube ich.
Ja.
Und damit war das Segment eigentlich auch beendet.
Und nächste Woche wird Jericho meiner Meinung nach auf jeden Fall den Jurassic Express platt machen.
Ob er ihn platt macht oder nicht, das werden wir noch sehen. Aber um Jericho stark darzustellen, müsst ihr ihn jetzt eigentlich besiegen.
Genau.
Mehr dazu nächste Woche. Danach kam das Six-Man Tag Team Match. Und zwar haben MJF und The Butcher und The Blade gegen DDP, Dustin Rhodes und QT Marshall gewonnen. Und zwar ging es auch wieder 10 Minuten. Und wie kann es anders sein, dass in einem Match, wo zwei Legenden auf der einen Seite sind, wird es durch einen klassischen Schoolboy vom jungen MJF entschieden.
DDP hat ja nochmal gezeigt, dass er es noch drauf hat, aber ob er noch weiter in den Ring steigen wird, das lasse ich jetzt mal lieber offen.
Ja, nicht nur der alte DDP hat gezeigt, was er kann, auch Dustin Rhodes hat mit seinem Canadian Destroyer nochmal gezeigt, dass er sich eigentlich noch bewegen kann. Auch wenn der Canadian Destroyer eher von dem quasi ausgeführt wird, der es abkriegt, der Move sah trotzdem wieder spektakulär aus.
Ich hoffe ja nicht, dass DDP jetzt zu Goldberg oder ähnlichem mutiert und es nochmal wissen will.
Ja, das werden sie wahrscheinlich nicht zulassen. Er ist zwar nochmal fit durch sein Yoga geworden, aber ich glaube, so klug wird er selber sein, dass das hoffentlich nicht mehr passieren wird.
Er hat ja auch genug erreicht in seiner Karriere, dass er es einfach sein lassen kann.
Ja, und er ist ja mit Cody ziemlich gut befreundet, glaube ich. Deswegen, der wird sich jetzt nicht hochpushen. Also, glaube ich einfach nicht.
Hoffe ich einmal auch nicht.
Dann kam es Backstage zu einem kurzen Streit noch zwischen SCU und Adam Page und Kenny Omega. Page war mittlerweile ziemlich betrunken, Omega hat wieder versucht zu schlichten, hat nicht mehr ganz so gut geklappt und ja, nächste Woche werden wir halt den Payoff sehen zwischen denen, wenn es um den Titel geht. Dann kam es auch schon zum großen Main Event des Abends, da hat Pac gegen Darby Allin gewonnen, war wieder ein super Match. Wie oft ich super Match sage. Also irgendwer wird von euch da draußen mit bestimmt eine Shotliste dadurch führen und am Ende ziemlich besoffen sein. Für jedes Super und für jedes Flott von mir ein Shot und ihr seid richtig dicht.
Das Match ging ja auch so um die 10 Minuten und Pac hat dann durch den Red Arrow gewonnen. Meiner Meinung nach verdient. Pac ist echt ein richtig kranker Typ. Wenn man ihn mit WWE-Zeiten vergleicht, ist es jetzt auf jeden Fall genau die Zeit, in der er wirklich zeigen darf, was er kann.
Naja, zu 205 Live hat er auch schon eine ganz gute Darstellung gehabt. Die übernimmt er jetzt, hat er eigentlich noch weiter ausgebaut. Aber ich fand ihn schon bei 205 Live ziemlich gut als Cruiserweight Champion.
Da muss ich dazu sagen, 205 Live habe ich Gott sei Dank im ganzen Leben noch nie gesehen.
So qualifiziert man sich als Experte für diesen Podcast.
Ja, klar. Wie ich dich vorhin schon gefragt habe, weißt du noch, wie sich ein Kendo-Schwert anfühlt?
Wie ich vorhin schon geantwortet habe, bitte nicht ins Gesicht.
Ja, also das war dann auch schon die AEW Dynamite-Ausgabe. Ja, Pack was ist, war denn noch? Da ja, war ja nichts mehr.
Pack hat noch ein bisschen gefeiert. Hat gesagt auch, dass er Moxley, wenn Moxley überhaupt nächste Woche antritt, besiegen wird. Dann ist Moxley rausgekommen und hat gesagt, dass er ihm nächste Woche den Kampf seines Lebens bieten wird. Und damit ist die Show erst zu Ende gesagt.
Ja gut, dann ist es halt so.
Also dieses schöne Endsegment einfach so zu ignorieren.
Ja, ich hätte es mir jetzt gespart, weil es eh klar, dass Moxley ihn fertig machen wird. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, aber das wird man nächste Woche sehen. Ich hoffe ja, dass die Verbindung von der Jericho Cruise auch funktioniert.
Ja, aber er sollte ja mit dem Krankenwagen weggefahren werden. Zu WWE-Zeiten hat das zwar auch nicht zu sagen, aber als emotionaler Zuschauer sollte man schon denken, dass die Verletzung dann schlimmer ist. Durch die Rückkehr von Moxley hat man gemerkt, der wird kämpfen.
Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er wieder mit dem Krankenwagen vorfährt zu dem Kampf. Ist halt ein bisschen schwierig am Schiff, aber ja.
Ja, nicht so möglich, wie mit dem Heli reinfliegen oder so.
Genau, mit dem Rote Kreuz-Heli.
Ja, wieso nicht? Also werden wir alles nächste Woche sehen. Insgesamt möchte ich jetzt zu der Show sagen, dass ich sie, wie gesagt, besser fand als NXT. Wrestling-mäßig etwas schwächer. Aber von der Show insgesamt, vom roten Faden auch der Show, muss ich ernsthaft sagen, sehe ich die Entwicklung mehr, als ich sie bei NXT aktuell sehe.
Und was man noch dazu sagen muss, ist, wenn man sich die Matchzeiten so zusammenrechnet, war da auf jeden Fall mehr Wrestling drin als bei der NXT-Ausgabe.
Ja, und die Segmente nebenbei haben sich halt nicht wiederholt. Also, wie gesagt, das ist mir halt wirklich böse zum Magen gestiegen, dass man halt dreimal gesehen hat, wie die Undisputed Era halt dreimal verschiedene Leute attackiert hat.
Ja. Willst du noch irgendwas zu der AEW-Folge sagen? Ich glaube, wir haben es eigentlich.
Ja, die Ratings halt. AEW war wieder wesentlich besser als NXT, was mich gewundert hat. Letzte Woche dachte ich, okay, weil AEW schon zu Neujahrszeit live war und NXT nicht, wird deswegen der große Unterschied sein. Aber dass diese Woche der Unterschied auch noch wieder 250.000 oder so, der Unterschied zwischen den beiden
ist. Um die 250.000, ja.
Das ist erstaunlich. Also damit habe ich nicht mehr gerechnet, weil so viel lag zwischen den Shows dann trotzdem nicht.
Ja, aber die Entwicklung zeigt auf jeden Fall, dass die AEW sehr geliebt wird nach wie vor.
Ja, was glaubst du, wird es weitergehen in Zukunft?
Also ich glaube, es wird sich auf 50-50 einpendeln. Die meisten, schätze ich mal, werden in Amerika auch die eine Show aufnehmen oder danach auf irgendwelchen Networks anschauen. Und ja, also ich denke, 50-50 wird es irgendwann ausgehen.
Ja, ich hoffe halt auch, dass allgemein die Zahl noch steigt, dass vielleicht im Verlauf des Jahres mittwochs mehr Leute Wrestling schauen als montags zum Beispiel bei Raw. Das wäre ein ganz gutes Zeichen, wenn NXT und All Elite Wrestling das zusammen schaffen würden. Ob es wirklich so funktionieren wird, weiß ich nicht, aber es wäre schön zu sehen, wenn im Dezember 2020 mittwochs mehr Wrestling geschaut wird als montags.
Ja, und jetzt haben wir hier noch einen kurzen Einspieler für euch. Wir machen einen kurzen Schnitt und dann geht's gleich weiter.
Hallo, grüß euch. Hier spricht das einzig wahre Nummer 1 Tag Team, die gut geölte Maschine, die Einheit Team Turbulence.
Genau so sieht's aus. Ihr hört den WWE und Pro Wrestling Inside Podcast mit Philipp und Dani. We are Team Turbulence. Get ready for trouble.
Und schon sind wir zurück. Vielen Dank an Team Turbulence für den Einspieler. Die beiden könnt ihr wieder bei der NIW am 8. Februar in Amberg sehen. Tickets sollte es noch geben.
Wir sind auf jeden Fall dabei.
So ist es. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit SmackDown.
Gute Idee. SmackDown hat diese Woche angefangen mit Kane, der überraschend in den Ring gekommen ist. Hat dort halt erzählt, dass er am meisten Leute eliminiert hat in der Historie des Royal Rumble Matches. Und ja, dass er nochmal heiß ist, es allen zu zeigen. Und deswegen wird Kane auch am Rumble Match teilnehmen. Dann gab es eine Videobotschaft von Bray Wyatt, der gesagt hat, dass es nicht sonderlich klug ist, den Rumble zu gewinnen, weil sonst müsste man sich wieder mit ihm anlegen, besonders mit The Fiend anlegen. Und Kane sollte wissen, dass es keine gute Idee ist, weil der hängt ja auch schon als Bild im Hintergrund bei ihm. War wieder eine ziemlich düstere Promo. Was heißt düster? War halt wieder scary. Zwischendrin wurde wieder unser Freund der Hase gezeigt. Dem geht's gut, auch wenn er kurz vorm Sterben war, der wird schon wieder auftauchen.
Mit der Karotteninfusion.
Ja, das war ein Bild für die Götter, meiner Meinung nach. Der war aber auch wieder ziemlich schnell weg. Dann ging das Licht aus. Und dann hat sich Kane kampfbereit gemacht und hinter ihm ist The Fiend auch wieder mal in Undertaker-Manier aus dem Ring aufgetaucht, wollte ihn gerade von hinten attackieren und dann kam Daniel Bryan ins Spiel, hat sich mit The Fiend angelegt, hat ihn dann auch verhauen und The Fiend hat sich in sein Loch zurückgezogen, nur Daniel Bryan hat ihm dieses Mal Payback-mäßig quasi selber ein paar Haare geklaut und hat es eigentlich auch ziemlich gefeiert. Willst du dazu was sagen?
Ja, also das Segment an sich war auf jeden Fall ein gutes Eröffnungsding für eine SmackDown-Ausgabe. Und ich meine, ich feiere The Fiend sowieso, auch wenn sie es ein bisschen verkackt haben am Anfang. Und das rote Licht bei den Matches, ja, ich weiß nicht, ob das sein muss. Also ich, wenn in der Halle hocken würde, gerade beim Cage-Match oder so, ich würde ausrasten.
Ja, aber es macht es halt einzigartig. Also die Idee dahinter ist gar nicht so schlecht, nur die Umsetzung ist leider ungünstiger als gedacht, weil ich finde, dass man The Fiend wirklich sein eigenes Ding gibt, ist eine ziemlich gute Idee.
So ist es, aber man könnte das Licht in der Halle ja etwas heller machen, dass die Zuschauer auch was sehen. Und wie man das dann im Endeffekt ausstrahlt, ist ja der Regie überlassen. Die können ja immer noch das Ganze ein bisschen düsterer machen.
Ja, das ist eine ziemlich schwere Nummer, aber wie gesagt, die Grundidee dahinter finde ich gar nicht so schlecht. Danach war eine Werbeunterbrechung und danach wurden auch Daniel Bryan und Kane nochmal Backstage gezeigt. Sie haben sich in guter alter Manier gestritten, wer früher der wahre Tag Team Champion von den beiden war. Ist quasi wieder mal eine nette Erinnerung an alte Zeiten gewesen. Immer wieder super, die zwei zu hören. Und dann sind sie auch noch auf das Match von Daniel Bryan gegen Kane beim Rumble zu sprechen gekommen. Und da hat halt Daniel Bryan gesagt, dass er halt nicht mehr will, dass Bray Wyatt vor ihm oder halt The Fiend vor ihm wegrennen, sich immer verziehen kann, wenn er es will. Und deswegen will er ein Strap-Match haben quasi, dass er an ihn gebunden ist. An sich eine schreiend dumme Idee, aber es passt zur aktuellen Darstellung von Daniel Bryan und so wurde es eigentlich ganz gut erklärt, meiner Meinung nach.
Meiner Meinung nach sind Strap-Matches aber immer noch etwas sinnlos, weil das Seil, gut, man kann es ein bisschen einsetzen, aber im Endeffekt bringt es nichts.
Ja, und in der Bewegung sind sie halt extrem limitiert, aber die Idee dahinter wieder mal, dass Bryan das fordert nach dem Segment, ist keine schlechte Idee.
Die sollten lieber wieder mal ein Inferno-Match bringen, aber ich glaube, das ist wegen PG eher nicht erlaubt, oder?
Kinderfreundlich ist es ganz sicher nicht und du musst doch an die Kinder denken, um Alligator zu zitieren.
Ja, aber Wissen schützt vor Dummheit nicht und du weißt, das Kendo-Schwert steht bereit für dich.
Das weiß ich allerdings. Lass uns mal lieber weitergehen. Und zwar gab es das große Rückkehrmatch einer, naja, ich will fast schon sagen, WWE-Legende.
Auf jeden Fall Legende.
Und zwar hat sich John Morrison mit Big E angelegt. Letzte Woche gab es ja schon The Miz gegen Kofi Kingston, wo John Morrison eingegriffen hat. Und diese Woche gab es quasi das Rückmatch mit den anderen Parteien der Tag-Teams. Das hat John Morrison auch gewonnen. Das Finish war ziemlich verbotscht, meiner Meinung nach. Ist zwar, der Starship Pain sieht vom Prinzip her besser aus als früher noch von zu WWE-Zeiten, aber es war halt leider trotzdem verbotscht, weil er zu kurz geflogen ist.
Ja, den hat er nicht richtig platzieren können. Aber bei John Morrison ist es bei mir immer so ein leichtes Big Fight-Feeling, sage ich mal, weil er war der erste Wrestler zusammen mit The Miz, die ich live in 2 Meter Abstand gesehen habe, sozusagen im Saturn in Nürnberg bei der WWE-Tour 2008.
Ja, da hast du natürlich deine alten nostalgischen Gefühle, das stimmt allerdings.
Und meiner Meinung nach gibt es auch immer noch kein besseres Tag-Team als Miz und Morrison damals, das war einfach genial.
Ja, da bin ich ziemlich gehypt drauf, wie die jetzt im Jahr 2020 funktionieren. Das ist wieder mal eine Bray Wyatt-Storyline, dass er quasi The Miz geheilt hat sozusagen und dass er jetzt wieder in seine Oldschool-Gefilde wieder zurückkommt und der alte The Miz war ein guter The Miz mit John Morrison zusammen.
Das stimmt.
Also langfristiges Booking bei der WWE ist man eigentlich so nicht gewohnt.
Ja, ich hoffe ja mal, dass sie wieder als Tag-Team fungieren werden, aber die Zeichen stehen darauf.
Beim Rumble, und, oder?
Ja, beim
ich Rumble. Ich bin mir relativ sicher, dass
beim Rumble wird es passieren, ja.
Ja, da wird es ein Tag-Team-Championship-Match geben, weil
alles andere würde keinen Sinn machen.
Es ist einfach so. Die bauen es jetzt auf. 2 Einzelsiege für Miz und John Morrison. Das ist für mich eine klare Nummer, dass sie beim Rumble aufeinandertreffen.
Hoffen wir es doch mal.
Ja, das werden wir nächste Woche wahrscheinlich dann besprechen. Dann wurde bekannt gegeben, dass das Match zwischen Bobby Roode und Roman Reigns eine Stipulation erhält. Und zwar der Gewinner darf dann quasi aussuchen, welche Regeln es beim Match zwischen Corbin und Reigns beim Rumble gibt. Wurde ein bisschen Spannung fabriziert dadurch. Blöd nur, dass sie das anscheinend schon vorher online bekannt gegeben haben.
Ja, haben sie auch, das habe ich sogar gesehen.
Also klassische WWE-Manier sozusagen.
Ja, aber Breaking News.
Ja, dann hat man Reigns auch noch mit den Usos gesehen. Usos sind ja deine Favoriten.
Ja, die Usos, der Uso und sein Uso.
Ja, die Usos halt, die knallen immer richtig, gell?
Ja.
Ja, dann hatten die Usos auch schon ihr Match gegen der Revival. Nachdem sie letzte Woche hat ja der Revival eingegriffen bei ihrem Match und das ist quasi das Rache-Match gewesen. Da hat man auch wieder die Intensität gemerkt zwischen den beiden. Das Match war ziemlich kurz, 5 Minuten, war aber ziemlich intensiv. Ich persönlich bin ja wirklich im Ring, bin ich ein Riesenfan von den Usos, wie sie sich damals verändert haben von den Spaßvögeln zu den Gangstern, die sie jetzt sind. Das ist wirklich allen Ehren wert, auch wie sie ihr Moveset angepasst haben. Deswegen sind richtig gute Worker meiner Meinung nach. Und ich bin froh, dass sie zurückgekehrt sind.
Ich bin auch froh, dass sie die Usos jetzt auch wieder einsetzen wie vorher. Ist ja nicht bei jedem Tag-Team so, dass zurückkehrt, dass sie direkt wieder eine gute Storyline sozusagen bekommen. Aber bei den Usos macht es auf jeden Fall Sinn.
Ja, es sind ja auch Cousins von Roman Reigns, muss man noch dazu sagen. Und sind daher immer in der erweiterten Blicklinie quasi.
Ja, so ist es, das stimmt, ja.
Für The Revival sieht es nicht gut aus, glaube ich. Haben sie jetzt wieder hingelegt nach 5 Minuten.
Die sollen auch lieber schauen, dass sie aus der WWE rauskommen und ihren eigenen Weg gehen.
Ja, ich glaube, da laufen jetzt auch die Verträge bald aus und ich glaube, dass die nicht verlängert werden, so wie sie dargestellt werden.
Lang laufen sie auf jeden Fall nicht mehr. Aber darüber haben wir ja auch schon berichtet.
Die haben dann auch noch nach dem Match rumgeheult, dass sie jetzt alles verändern wollen, aber ihr Rumgeheule war so unwichtig, dass es sogar von dem Frauenkampf von Lacey Evans und Bayley, was Backstage war, unterbrochen wurde. Also selbst für die WWE-Kameras waren sie nicht wichtig genug, dass man denen bis zum Ende zuhört. Also von der Hinsicht her, mit denen, das wird nichts mehr werden. Dann kam es auch schon zum nächsten Backstage-Segment zwischen Mandy Rose und Sonya Deville. Die haben sich quasi über das Match heute von Sonya Deville und Alexa Bliss unterhalten und Otis ist natürlich auch wieder ins Spiel gekommen, der Lover oder möchte gern Lover oder was weiß ich, was es ist von Mandy Rose.
Ich hoffe ja auf eine Heirats-Storyline. Oder dass er ihren Antrag macht.
Also das würde ich zu gern sehen, weil die zwei, das kommt wirklich 1000-mal authentischer rüber als Lana und Bobby Lashley. Also ich bin ja selbst ein bisschen stärker gebaut und daher freue ich mich auch für jeden stark gebauten, der eine gut aussehende Frau aufreißen kann. Aber das ist wirklich ziemlich authentisch und die haben auch gute Gags dabei. Also es ist zwar wieder Trash, aber über den Trash kann ich ganz gut lachen.
Und Trash gehört ja beim WWE-TV auf jeden Fall dazu.
Ja, das stimmt allerdings, auch wenn es für Kinder eigentlich gemacht ist. Dann wurde weiter Backstage geschaltet und zwar ins Behandlungszimmer von Bayley und Sasha Banks. Da wurde die Verletzung von Sasha Banks festgestellt und dass es heute nicht zum Match gegen Lacey Evans kommen kann. Dann ist aber, wer ist da überhaupt reingekommen? Adam Pearce ist da reingekommen. Hat dann aber gesagt, dass so ein Match trotzdem stattfinden soll und dass halt Bayley Sasha Banks ersetzen soll. Bayley war natürlich begeistert von der Idee, aber es soll ja nicht um den Titel gehen. Sie ist zwar sicher, dass sie gewinnt, aber um den Titel soll es nicht gehen. Klassische Heel-Manier, aber so war dann auch der Wunsch Befehle und es ist nicht um den Titel gegangen. Und so kommen wir zum dritten Match des Abends. Da hat Lacey Evans Bayley besiegt. Das Match ging wieder 10 Minuten. Was ich aber nicht verstanden habe bei dem Match, es ist ja wirklich so, da wird jetzt wirklich eine Wutfehde quasi aufgebaut zwischen den beiden. Jede will die andere bloß noch verhauen, bis zum Ende bloß noch rächen. Und was kam 1000-mal in dem Match vor? Ein Einrollerversuch von beiden Seiten. Dass Bayley das Match gewinnen will, ist ja noch eine Heal-Aktion mit solchen Moves wie ein Einroller. Aber dass Lacey Evans, die wütende Frau, auch durch ganz einfache Einroller das Match gewinnen will, ist ein bisschen verbrannt meiner Meinung nach.
Zwischendrin haben sie ja trotzdem mal ein paar Schläge ausgetauscht, sage ich mal.
Ja, nicht nur aber, ein paar, aber...
Ja, aber die Einroller, das ist einfach ausgelutscht.
Ja, es passt halt einfach nicht in so eine Matchart rein. Also wenn du wirklich eine harte Fehde bucken willst sozusagen, dann darfst du nicht lauter Einroller in das Match reinbringen. Besonders nicht von der Face-Frau. Wie gesagt, vom bösen Heel-Champion ist es ja okay. Aber von der Face-Frau darfst du das nicht bringen, meiner Meinung nach. Das passt einfach nicht. Und damit haben sie auch ziemlich viel für das Match kaputt gemacht.
Da kann ich nur zustimmen. Also diese Einroller dauerhaft, es ist einfach nichts.
Ja, schauen wir mal, wie es beim Rumble ausgehen wird, weil mit dem Sieg wird sich Lacey Evans ein Titelmatch gegen Bayley verdient haben. Ich glaube, das wurde dann auch im Verlauf der Show noch bekannt gegeben.
Ja, das wurde kurz vor dem 5. und letzten Match bekannt gegeben.
Schauen wir mal, ob sie es da vielleicht noch ändern werden. Danach ging es in der Show weiter mit was sonst außer einem Backstage-Segment. Da hat sich quasi Shorty G noch über den Angriff von Sheamus aufgeregt. Sheamus ist dazugekommen, hat ihn halt beleidigt und auch die zwei werden beim Rumble aufeinandertreffen. Ist für Sheamus eine gute Gelegenheit, den kleinen beliebten Mann zu zerstören, um sich so wieder als Heel zu etablieren. Ob es langfristig mit Sheamus was wird, steht in ganz anderen Sternen.
Ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Sheamus wieder einen guten Rang in der höheren Card sozusagen geben werden, aber das ist aktuell noch offen.
Ja, das schon. Ich hoffe halt, dass sie wieder mit Cesaro zusammenstecken, weil die zwei als Tag-Team war für mich eins der stärksten Tag-Teams des vergangenen Jahrzehnts.
Allein die Entrance war schon beeindruckend.
Das stimmt allerdings. Besonders bei WrestleMania, als sie das erste Mal das wirklich mit dem Licht und alles gemacht haben, das war schon ziemlich spektakulär. Dann kam eine Produktinformation für die amerikanischen Zuschauer und dann ging das Geschwafel auch schon wieder weiter. Dieses Mal war unser aller Liebling, der Brownie, zu sprechen. Und Brownie hat natürlich auch gesagt, dass er jetzt beim Rumble dominieren will und auch das Rumble-Match gewinnen will und dadurch auch sein Match um die WWE Championship bekommen will. Bis dahin möchte er sich noch mit Shinsuke Nakamura anlegen und ihm die IC Championship im Verlauf der nächsten Wochen abnehmen.
Ich glaube ja eher, dass unser geliebter Brownie irgendwann wieder ins WWE-Titelgeschehen um den Haupttitel sozusagen eingreifen wird, aber da ist noch Zeit.
Da wird noch sehr viel Zeit vergehen, denke ich, weil Gerüchten zufolge soll erstmal Roman Reigns dran sein, sich mit The Fiend anzulegen. Und ich tippe auch, dass Roman Reigns das Ding gewinnen wird. Aber das ist Zukunftsmusik. Dann war Elias im Ring platziert, wollte dort ein Lied singen, wurde dort von Shinsuke Nakamura, Sami Zayn und Cesaro unterbrochen. Sami Zayn hat Elias auch die ganze Zeit beleidigt. Irgendwann hat Elias in Face-Manier, ich weiß gar nicht, wann der zum Face geworden ist, halt gesagt, dass er jetzt ein neues Lied geschrieben hat, in dem er Sami Zayn beleidigt. Der will anfangen zu singen. Die drei attackieren ihn. Brownie rettet Elias und damit endet dieses Segment. Dann ging es weiter mit einem Rückblick für Rocky Johnson, der ja letzte Woche verstorben ist. Grüße an die Familie und herzliches Beileid im Nachhinein vom ganzen Podcast-Team. Dann kam es zum Highlight-Match meiner Meinung nach. Und zwar hat Alexa Bliss Sonya Deville in knapp 2 Minuten besiegt. Das Match persönlich war nicht das Highlight für mich, aber wie Mandy Rose aus dem Nichts auf den Ring klettert, runtergeschubst wird und in Otis Armen landet, war für mich herzerweichend. Also, und kleiner Bonustipp, die schleckende Zunge von Otis ist ein Bonus-GIF für alle Leute, die GIFs brauchen. Dann wurde Bobby Roode auf sein Match gegen Roman Reigns nochmal richtig heiß gemacht. Dann wurden quasi die Matches von Sheamus gegen Shorty G und von Lacey Evans gegen Bayley für den Royal Rumble bekannt gegeben. Und außerdem ist tatsächlich das Match zwischen The Fiend und Daniel Bryan ein Strap-Match. Dann kam es auch schon zum Main Event des Abends, Roman Reigns gegen Bobby Roode. Bobby Roode hat Roman Reigns bereits beim Entrance attackiert. Es war ein Tables-Match, das Match ging 11 Minuten, gab zahlreiche Eingriffe von allen Seiten, wie man es davor erwartet hat. Und am Ende hat Roman Reigns gewonnen, indem er Bobby Roode durch den Tisch befördert hat. Und nach dem Match quasi haben die Faces gejubelt, dass sie gewonnen haben. Roman Reigns hat dann noch die Regeln für das Match zwischen ihm und King Corbin beim Royal Rumble bekannt gegeben. Und zwar wird es ein Falls Count Anywhere Match werden. Was sagst du zu dem Abschlusssegment?
Ja, ich sag mal so, ich hätte nichts anderes als ein Falls Count Anywhere Match erwartet. Vielleicht eventuell ein Steel Cage Match oder so. Aber das Falls Count Anywhere Match ist auf jeden Fall eine gute Wahl.
Hast du etwa nicht mit einem Hundefutter-Match gerechnet oder sowas?
Ja, Gott sei Dank nicht. Also an sowas, da... Ja, ich will nicht zurückdenken.
Ach komm, das gute Hundefutter-Match, das hätte doch wieder was. Payback für ihn, dass King Corbin jetzt auf einmal Hundefutter vom Big Dog persönlich gefüttert wird. Das wäre doch mal was.
Da bin ich eher so der Katzenmensch.
Ja, das weiß ich.
Ja, meine Lieben, dann war es das auch schon für die Woche. Was wir noch sagen können ist, dass unser Freund Chris Masters leider seinen Interstate-Titel verloren hat.
Das macht uns natürlich sehr traurig, besonders mich als der Mann, der vor ihm damals eine zerstörte Autogrammkarte erhalten hat. Aber naja, das Leben wird für ihn weitergehen.
Und ja, Carnage hat ihn besiegt und ist damit neuer Interstate-Champion der COW. Grüße nochmal ins Saarland. Und noch eine kurze Info zum Schluss. Am 25. und 26. April findet Forever Wrestling 3 in Walpershofen statt. Bisher bestätigt sind Virgil, Grado und Kenny und Mikey vom Spirit Squad. Tickets bekommt ihr unter ticket-regional.de. VIP-Tickets bekommt ihr bei Alex Wonder. Einfach über Facebook anschreiben. Bisher gibt es noch welche. In den VIP-Tickets sind enthalten ein Erste-Reihe-Sitz für beide Tage, alle Meet and Greets inklusive Autogramm und Foto und ein Poster der Veranstaltung. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
Ciao. Bye bye.